Elektroautos schön und gut, aber was machst du, wenn die Batterie nach 10 Jahren kaputt ist? Solche Fragen hat vermutlich jeder Elektroautofahrer schon mal gehört.
Ja, und gerade bei zum Beispiel Gebrauchtwagen herrscht oft große Unsicherheit, wie lange eine Batterie wirklich hält und welche Rolle dabei auch die Behandlung der Vorbesitzer spielt. Um diese Fragen zu klären, haben wir heute Markus Hackmann, Geschäftsführer E-Mobility bei der P3 Group, zu Gast. Los geht's! Ja, bevor wir jetzt mit dem Gespräch starten, noch ein kleiner Hinweis. Am Ende des Gesprächs haben wir noch eine Korrektur zur letzten Podcast-Episode angehängt und außerdem werfen wir noch einen Blick in die neue Ausgabe der Elektroautomobil. Es lohnt sich also, bis zum Schluss dran zu bleiben. Aber jetzt geht's erstmal los mit dem Gespräch über die Batteriealterung.
Ja, es herrscht ja bei E-Autos große Angst vor frühzeitigen Ausfällen der Batterie und darunter leiden ja unter anderem auch die Nachfrage nach gebrauchten E-Autos. Bevor wir dazu kommen, was davon berechtigt ist und was nicht, wollen wir nochmal kurz klären, was Batteriealterung eigentlich überhaupt bedeutet. Markus, kannst du uns das mal kurz erklären?
Ja, sehr gerne. Was für euch vielleicht noch spannend ist, aufgrund der vielen, vielen Fragen, die wir bei P3 gekriegt haben, auch seitens der Hersteller und der Batterieindustrie, haben wir uns diesem Thema angenommen. Und die Frage, was ist überhaupt der Gesundheitszustand? Bei uns Menschen kennen wir das sehr, sehr gut, weil wenn ich Grippe habe, dann habe ich ein Fieberthermometer. Bei Batterien ist der Gesundheitszustand so definiert, dass es darum geht, dass ich eine Anfangskapazität habe. Wir nennen sie einfach mal 100%. Und je länger ich das Auto fahre, nimmt diese Kapazität ab. Das heißt, ganz vereinfacht, wenn ich 100 Kilowattstunden in die Batterie ganz am Anfang reinladen konnte, dann kann ich vielleicht nach 2-3 Jahren nur noch 95 Kilowattstunden reinladen. Und diese Differenz zwischen den 95 und den 100%, das teilt man durcheinander, ist dann der Gesundheitszustand. In diesem Beispiel wäre der nach 3 Jahren bei 95%.
Okay, das ist, glaube ich, schon mal eine ganz anschauliche Erklärung, die, glaube ich, auch jeder leicht nachvollziehen kann oder vielleicht sogar feststellt, wenn er an der Ladesäule steht und den Akku auflädt. Batteriealterung wird ja auch als State of Health genannt, SOH. Ist das irgendwie global einheitlich definiert? Gibt es da einen ISO-Standard für oder muss man da sich so ein bisschen seine eigene Definition festlegen?
Ja, ehrlicherweise, es wäre total schön, wenn es so einheitlich definiert ist. Also ich glaube, es ist auch wichtig, zwei Werte zu nennen. Der State of Charge, das ist der Ladezustand, den ich als Kunde sehe im Auto. Ich weiß ja, ob der Akku 10% hat oder 90%. Bei 90% fühle ich mich sehr wohl. Bei 10% weiß ich, okay, es ist Zeit zum Laden. Der ist erstmal softwareseitig klar definiert. Der Gesundheitszustand ist in meinem sehr anschaulichen Beispiel auch super easy definiert. Wir haben aber über die Studie herausgefunden, dass es auch Schutzmechanismen gegeben hat. Zum Beispiel hat Hyundai ganz bewusst eine höhere Kapazität der Batterien im Fahrzeug wirklich, aber sie sagen, wir nutzen weniger davon. Das ist immer die Netto- und die Brutto-Kapazität. So ähnlich, wie wir ja wissen, Netto und Brutto. Bei den Preisen ist noch ein Unterschied. Das wissen auch nicht immer jeder, aber das ist halt wichtig. Und so ist es auch bei den Batterien. Und Hyundai hat sich in dem Sinne einfach geschützt, weil sie waren sehr früh mit dem IONIQ 5, haben sehr früh das Schnellladen implementiert. Und wir wissen, dass sehr viel Schnellladen zu Alterungsmechanismen führt. Das ist nicht dramatisch, aber das ist höher. Und deshalb hat Hyundai sozusagen eine Kapazität von 105% gehabt, damit die nicht so stark vor Kunde abfällt. Weil wenn der Kunde natürlich nach 5 Jahren sagt, hey, ich habe 20% weniger Kapazität in der Batterie und das merke ich, statt 100 Kilowattstunden lade ich nur noch 80 voll rein, dann kann es natürlich zu einer Wandlung kommen. Und da wollte Hyundai vorbeugen, was ich sehr, sehr schlau finde, weil wir ja eine neue Technologie haben. Ich sage immer gerne, einen Verbrennungsmotor gibt es seit 100 Jahren, die Batterietechnologie gibt es seit 20 Jahren. Das heißt, es ist einfach eine recht junge, neue Technologie und deshalb wird hier auch noch sehr viel geforscht. Und deshalb haben wir auch so viel Entwicklungspotenzial noch über die letzten Jahre gesehen und wir werden auch noch viel sehen.
Mhm. Um das vielleicht nochmal kurz zu verstehen, also ihr habt quasi festgestellt, dass Hyundai eigentlich mehr Kapazität verbaut, als sie angeben,
ja,
und die Kapazität dadurch quasi konstant bleibt. Also wenn sie sagen, wir haben hier 84 Kilowattstunden verbaut, dann sagen sie, 84 sind nutzbar, auch über einen langen Zeitraum, aber installieren tun sie eigentlich mehr, was auch immer dann.
90 als Beispiel.
Ja, genau.
Das ist schon eine krasse Erkenntnis gewesen, weil ich habe erst die Messergebnisse angezweifelt, mit meinem Team auch geschimpft und gesagt, ich so, Leute, bitte legt mir nicht solche Messergebnisse vor, das glaubt auch kein Mensch. Dann haben wir aber mit Hyundai auch direkt gesprochen und das wurde dann auch nochmal bestätigt und das ist ja auch dann völlig plausibel, wenn man es weiß. Aber erstmal, wir sind ja als P3 ja schon krasse Deep Dive Ingenieure und wollen auch verstehen, was wir machen. Wir sind aber trotzdem eine Beratung und da heißt es immer, wo habt ihr denn abgeschrieben? Und mir ist halt einfach wichtig, dass wir das in den Kontext gesetzt bekommen und diese Daten echt sind und nicht irgendwie fake. Und das haben wir dann rausgearbeitet und damit geht's mir jetzt auch erstmal gut.
Da könnte man ja jetzt die Frage stellen, ob das dann irgendwie auch fake ist, wenn man sozusagen mit einem geheimen Puffer arbeitet, dass die tatsächliche Batteriealterung dadurch irgendwie verschleiert wird. Aber vielleicht kommen wir später noch dazu, was das dann auch im Verlauf bedeutet. Also, dass die Batteriealterung ja auch nicht so ganz linear ist über die Zeit. Davor vielleicht aber nochmal, es gibt ja nicht nur den Alterungseffekt jetzt zum Beispiel durch das Schnellladen. Was für Alterungseffekte gibt es denn oder was sind so die wichtigsten, dominantesten Effekte?
Genau, wir unterscheiden immer ganz vereinfacht zwei Alterungseffekte. Das eine ist die kalendarische Alterung, das ist also die Laufzeitalterung. Und die kalendarische Alterung unterscheidet sich einfach dadurch, welches Temperaturverhalten ich auch sehr, sehr stark habe. Das heißt, mein Auto steht sich übertrieben gesprochen tot oder kann sich tot stehen. Mhm. Wenn ich das halt nie nutze, wenn ich vielleicht in einem absoluten Heißland unterwegs bin, der Batterie, die ist ja wie so ein Mensch, der geht es natürlich nicht gut, wenn die bei 60 Grad ständig in der Garage rumsteht. Und noch schlechter geht es ihr, wenn das Batteriemanagementsystem quasi nie genutzt wird und nicht auch nochmal sagen kann, wie ist denn jetzt der Ladezustand, wie geht es meiner Batterie, weil beim Laden können wir sehr, sehr viele Parameter der Batterie auch abprüfen, was ich immer für wichtig halte. Und das ist jetzt einmal die kalendarische Alterung. Da muss ich halt aufpassen, wie behandle ich die Batterie über die Lebenszeit. Und das zweite Thema ist das zyklische Altern der Batterie. Das ist dann, wie behandle ich die jetzt gerade in Echtzeit? Also bin ich nur am Schnellladen? Und jetzt als Beispiel, wenn ich einen Porsche Taycan habe, dann kann ich ja weit über 200 Kilowatt laden. Das ist schon mächtig. Und in dem Moment brauche ich ein extrem gutes Temperaturmanagement. Das hat Porsche jetzt geschafft. Deshalb geben sie so hohe Ladeleistungen. Das wird als C-Rate definiert auf frei. Das heißt, wenn ich eine 100 Amperestunden Zelle habe und ich lade mit 300 kW in dem Beispiel, dann sind das 3C. Das ist schon eine richtig ordentliche Leistung, 300 Ampere. Und dann bin ich in dem Bereich 800 Volt. Sorry, sind jetzt viele Informationen. Ja. Aber ich finde es einfach wichtig, dass man das weiß. Und ich belaste die Zelle um das Dreifache. Bei 1C-Belastung, also den 100 Ampere, fühlt die Zelle sich sauwohl. Da ist alles gut. Bei 3C muss ich aber über das Temperaturmanagement sehr viel Wärme abführen. Das hängt wiederum mit dem Innenwiderstand zusammen. Und ich brauche Zellen, die eine hohe Durchlässigkeit haben. Je höher der Innenwiderstand, umso höher ist die Temperaturentwicklung, umso wärmer wird wiederum meine Batterie. Und das habe ich eben schon erklärt, je heißer die wird, umso mehr Alterung habe ich dann zyklisch. Das heißt, wenn ich jetzt nur 11 Kilowatt lade, ist das super easy, das macht der Batterie nie was. Dann wird viel über Vehicle-to-Grid jetzt aktuell geredet. Wenn ich damit 11 kW entlade, heißt es immer, das ist ja eine zusätzliche Belastung der Batterie. Das ist völlig vernachlässigbar, bei niedrigen Ladezuständen sogar der Alterung dienlich. Das ist super. Aber wenn ich 2/3 meiner Zeit schnell lade, ist das nun mal ein Riesenunterschied im Gegensatz zu 1/3 Schnellladung. Und das ist genau das, was wir mit der Studie rausfinden wollten, welche Effekte das viele Schnellladen auch hat. Weil es gibt auch in der Tesla-Community Fahrer, die laden zu 80% schnell. Mhm. Und das ist völlig klar, dass wir hier einen höheren zyklischen Alterungseffekt haben. Also der zyklische Alterungseffekt hat viel mehr Einfluss als der kalendarische. Der kalendarische hat einen hohen Einfluss, wenn ich mich wirklich nicht gut temperaturseitig um die Batterie kümmere, dass die sich sozusagen bei heißen Temperaturen oder wahnsinnig kalten Temperaturen totsteht. Das Gleiche ist, kalte Temperaturen, Schnellladen, extrem schädlich für die Batterie. Deshalb, ich nehme jetzt einfach mal den Taycan als Beispiel, weil man das im Display so schön bei den Tests sehen konnte. Der Taycan gibt immer eine Ladeleistung frei, wie es der Batterie gerade gut geht, weil die sich sehr extrem darum gekümmert haben, dass diese Batterie halt wirklich 15 oder 20 Jahre hält und nicht nach 5 Jahren kaputt ist. Ich habe aber auch chinesische Fahrzeuge gesehen, die laden mit bis zu 400 kW. Mhm. Da lege ich meine Hand nicht für ins Feuer. Da glaube ich sogar, dass ein Batteriewechsel vorgesehen ist bei Leuten, die extrem viel schnell laden. Mhm.
Ich habe noch einen kleinen Einwurf. Als du die C-Rate erklärt hast, hattest du, glaube ich, einmal gesagt, eine 100-Ampere-Stunden-Zelle, wenn sie mit 300 kW geladen wird. Ich glaube, da meintest du 300 Ampere. Genau. Oder andersrum, eine 100 kWh-Batterie, also Kilowattstunden-Batterie, die mit 300 kW geladen wird, dann wäre es ja dasselbe im Endeffekt. Genau. Ja, wir haben uns die Studie auch angeschaut, die ihr da untersucht habt. Und da war ein sehr interessanter Effekt zu sehen. Und zwar, dass das ist vielleicht auch etwas, was auch die Kunden hier und da schon feststellen. Und zwar, dass es in den ersten, ja, vielleicht 1, 2, 3 Jahren besonders starke Alterungen gibt, sich das aber anscheinend später normalisiert. Kannst du unseren Zuhörern mal klären, woran das liegt?
Ja, ich freue mich schon. Alleine das zu erklären kann Monate dauern, nein, Stunden. Ich versuche es mal wirklich ganz kurz. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Effekt. Der erste Zyklus einer Batterie nach der Produktion ist ein ganz entscheidender. Also die Batteriezelle wird gefertigt, dann habe ich einen Test. Das ist der sogenannte End-of-Line-Test. Da aus der Zelle, die bestrome ich in dem Moment, wird ja später das Batteriepack. Und dieser erste Zyklus bildet die sogenannte Solid Electrolyte Interface. Das ist die Schutzschicht wirklich. Also die bildet sich auf der Anodenseite und die schützt die Batterie vor weiteren Alterungseffekten. Dieser Schutz ist aber irreversibel. Das heißt, das, was hier an Materialien, an Lithium etc. benötigt wird, das kann ich nicht wiederholen. Und genau deshalb habe ich am Anfang so einen Alterungseffekt, der auch 3% betragen kann, der erstmal weg ist. Und wenn ich das jetzt linear fortführen würde, das wäre natürlich eine Katastrophe. Das Schöne ist aber, das ist dieser Schutzeffekt, den musste ich einmal riskieren. Und danach habe ich eine wahnsinnig flache Alterung, wie wir gerade beschrieben haben. Es sei denn, ich habe sehr, sehr viel Schnellladen drin, was erklärt wurde. Aber wenn ich das Fahrzeug normal nutze, dann führt sich das jetzt fast linear fort. Dann geht's nur noch leicht runter. Was wir jetzt erforschen und teilweise auch schon nutzen in der Industrie. Das nennt sich auf Englisch Pre-Lithiation. Das ist die Lithierung der Zelle vorher. Das heißt, wir versuchen diesen Effekt ganz bewusst einzuschätzen, indem wir mehr Lithium dazugeben, weil wir wissen, wir verlieren hier Lithium. Und das ist richtig geil. Das meine ich, es ist erst eine Technologie, die 20 Jahre alt ist. Wenn ich das in die Produktion verlagern kann, dann sieht der Kunde das gar nicht mehr. Dann verliere ich diese 3% am Anfang nicht. Und dann habe ich einen linear sehr positiven Verlauf von 100% runter. Aber in unseren Messungen, das habt ihr euch ja sehr genau angeguckt, siehst du diesen Effekt, weil wir erstmal so eine Badewannenkurve ein Stück weit haben. Und ich glaube, das irritiert manche. Und deshalb ist es wichtig, das erklären zu dürfen. Mhm.
Das erinnert mich lustigerweise an eine Verbrennergeschichte, nämlich so diese Gemischanfettung, wenn der Motor kalt ist, dass man sagt, okay, man spritzt ein bisschen mehr Benzin ein, weil man schon weiß, da kondensiert was an der Zylinderwand, das wird dann nicht zur Verbrennung beitragen.
Genau, lustigerweise haben wir da gemeinsame Effekte beim Verbrenner und bei der Hochvoltbatterie.
Nur, dass es da natürlich bei jedem Kaltstart passiert und nicht nur... Ja, bei der Produktion.
Bei uns ist es wirklich beim ersten Mal, dass diese Schutzschicht gebildet wird, die sehr, sehr wichtig ist. Hm.
Genau, dann habt ihr ja die Studie zusammen mit einem Partner durchgeführt, hatten wir ja eingangs erwähnt, das ist die Firma Avilo. Wir hatten ja auch Avilo schon mal bei uns im Podcast, da will ich an der Stelle nochmal drauf verweisen, das war die Episode 65, die verlinken wir natürlich auch nochmal. Und Avilo hat ja eine spezielle Methode, diese Alterung festzustellen. Kannst du die vielleicht nochmal kurz erläutern, wie ihr da vorgegangen seid und welche Ergebnisse letztendlich da auch noch rausgekommen sind aus dieser großen Datenwolke, die ihr da gesammelt habt?
Ja, genau. Also erstmal sind wir so vorgegangen, was ich gerade erzählt habe. Wir sind eine Beratung, wir sind zwar Deep Tech, aber wir haben uns erstmal einen Partner geholt, der in der Community anerkannt ist. Und dann haben wir mit Avilo gesprochen. Das waren super positive Gespräche, weil die einfach am meisten Daten haben. Wo kriegst du schon Daten von 7000 Fahrzeugen, die wir mit unserer Flotte von ungefähr 70 Fahrzeugen dann auch matchen konnten, was toll war. Das hat Avilo sehr gefreut, weil sie von uns mal so Flottendaten hatten von der P3 und uns natürlich, dass wir sehr, sehr viele Daten hatten, die wir dann auslesen konnten. Und Avilo hat ein Testgerät dann oder sogar zwei Testgeräte zur Verfügung gestellt. Die wird an die Onboard-Diagnose-Schnittstelle angeschlossen. Und dann passiert im Grunde das SOH-Testing, was ich eben erklärt habe. Also du lädst und entlädst das Fahrzeug, das Device, was Avilo zur Verfügung stellt, misst dann genau, was ist eigentlich die Neukapazität gewesen und was haben wir für eine aktuelle Kapazität. Und dann bekommst du ein Zertifikat über den Gesundheitszustand der Batterie. Und das wird auch sehr stark im Gebrauchtwagenmarkt genutzt, was ich auch super finde. Weil so ehrlich muss ich auch sein, ich bin Enthusiast für die Elektromobilität auf alle Fälle, aber ich möchte da auch nicht blind sein und ich nehme die Sorgen der Leute ernst. Das heißt, wer einen Gebrauchtwagen kauft und da ist große Unsicherheit im Markt, auch Restwertverfall, ja, damit geht's mir nicht gut, aber ich kann es jetzt leider nicht ändern. Aber testet unbedingt vorher den SOH. Das kostet nicht viel und ihr habt einfach Sicherheit, wo diese Batterie steht. Also im Handy, ich nehme jetzt einfach mal ein Apple-Handy, da wird mir das auch angezeigt. Ich glaube persönlich, dass es ganz schön geschönt ist, weil ich merke ja auch, wie lange hat mein Handy am Anfang gehalten und wie lange hält es jetzt. Ja. Und bei Handys würde ich es genauso machen, wenn ich ein gebrauchtes Handy kaufen würde, dass ich mich vorher informiere, wie geht es der Batterie eigentlich, und macht es bitte bei Gebrauchtwagen unbedingt, damit auch ein Zutrauen in die Elektromobilität passiert.
Hm. Ja, genau, diese Zertifikate über den State of Health, meistens heißt es dann Batteriezertifikat oder Batteriediagnose, die sind ja zumindest bei Händlern schon fast Standard für Gebrauchte, weil die ja wissen, ein Gebrauchtkäufer möchte nicht die Katze im Sack kaufen, der möchte wissen, wie geht's der Batterie. Aber es ist dann tatsächlich so, dass dieser SOH, das ist ja eigentlich nur ein Einzelwert, eine Prozentzahl irgendwo zwischen 100 und wahrscheinlich 70%, dass der dann auch aussagefähig ist. Also zwei Autos, die jetzt ein SOH von 95% haben, die sind auch gleich gut. Also vorausgesetzt, es ist das gleiche Modell.
Ja, das kannst du schon so sagen. Also vereinfacht gesprochen, jetzt könnte man ingenieurmäßig oder sogar doktorandenmäßig arbeiten und antworten und sagen, es kommt darauf an. Aber im Kern ist das so. Ist ehrlicherweise auch bei der Handybatterie so. Du weißt natürlich nicht, ob jetzt ein Handy von 80 auf 75 Extremsituationen erlebt habt im Gegensatz zum anderen und das dann zu irreversiblen Verhalten geführt hat. Also das geht aber ehrlicherweise zu weit. Das ist ja fast mit Absicht dann herbeigeführt. Aber jetzt sagen wir mal, die Autos sind so einigermaßen normal behandelt worden, dann ist es extrem vergleichbar. Wenn da was Doofes mitgemacht wurde, dann siehst du das vorher in dem Sinne natürlich nicht. Da müsstest du vielleicht mal auf den Zyklenzähler gucken und schauen, haben die denn auch eine ähnliche Anzahl an Ladezyklen bisher erlebt? Das kann man in der Werkstatt auch auslesen. Hm. Eigentlich nochmal ein guter Punkt, weil klar, wenn der eine die Hälfte der Zyklen hat, aber die gleiche Alterung, dann würde ich mich schon fragen, was ist denn mit diesem Auto passiert, dass es dazu kam?
Was sind denn, um jetzt vielleicht doch mal die Eingangsfrage so ein bisschen wieder aufzuräumen, mit der wir den ganzen Podcast gestartet haben, ja, wenn jetzt jemand kommt und behauptet, ja, die Batterie ist sowieso nach 10 Jahren Schrott, vielleicht auch noch früher, was würde man denn dem jetzt antworten können, wenn man sich die Information von eurer Studie angeeignet hat?
Also das war die Kernfrage der Studie. Das war die Kernfrage von vielen Kunden auch. Also ich meine, die Kunden, die OEMs in dem Sinne, also die deutschen und europäischen und auch internationalen Automobilhersteller, die haben sich das natürlich alle gewünscht, dass die Kernaussage ist, Elektroautos halten viel länger als gedacht. Auch das Thema, dass diese Restwertangst, die wir aktuell haben, eigentlich nicht so akut sein dürfte. Wir haben das auch mal mit den Profis für Restwerte durchgesprochen. Die haben gesagt, ja, Markus, wir wissen das, dass das so ist, aber trotzdem fließt in unsere Berechnungen auch das Marktverhalten ein und da gibt es halt eine große Unsicherheit. Da kann ich jetzt auch leider nichts gegen machen. Wir haben jetzt diese Studie extra veröffentlicht, um ein bisschen mehr Realismus reinzubringen. Aber ich kriege jetzt ja auch nicht jeden Kunden umgepolt, wenn am Stammtisch diese Sorgen und auch in der Presse weiterhin publiziert werden, obwohl die Studie klar zeigt, es hält viel länger als gedacht. Wir sehen auch Lebensdauern von 20 Jahren als völlig realistisch an. Deshalb sage ich jetzt mal positiv, es sollte Mut machen. Es heißt oder es hat ja auch gezeigt, Elektrofahrzeuge können genauso lang wie Verbrennerfahrzeuge halten. Die Batterie ist jetzt nicht das Problem. Es ist zwar eine sehr teure Komponente, aber durch ein sehr gutes Temperaturmanagement, durch absolute Profis, die daran arbeiten, durch stetige Verbesserungen, wird das Fahrzeug immer besser und der Restwert sollte auch viel, viel höher sein. Und das hatten wir uns eigentlich mit dieser Studie gewünscht.
Also das heißt, das war so die Fragestellung oder naja, das, was man herausfinden wollte, das hat sich am Ende durch diese Studie im Großen und Ganzen bestätigt. Also die Haltbarkeit, die ist so, wie man es auch geplant hat. Also in der Entwicklung von den Batterien hat man ja auch ein gewisses Haltbarkeitsziel. Man sagt ja nicht, ja, das muss halt irgendwie 5 Jahre halten oder 8, bis die Garantiegrenze fällt und danach kann das Ding Schrott sein. Sondern man will ja eigentlich, dass der Akku ja möglichst lange hält. Nur die Frage ist natürlich, ich kann so viele Tests machen, wie ich will. Ich kann auch irgendwie eine Entwicklungsflotte von 100 Fahrzeugen rumfahren lassen. Es ist am Ende immer nur ein kleiner Auszug verglichen mit dem realen Feld, wo am Ende dann 100.000 oder 1 Million Autos vielleicht sogar unterwegs sind. Ja. Und dann sehe ich halt wirklich, was passiert. Aber das heißt im Endeffekt, eure Auswertung zeigt, dass die Alterung sich eher so verhält wie verhofft und nicht wie befürchtet, wenn man so will.
Ja, Punkt.
Genau. Jetzt führt mich das auch noch zu einer Frage. Wir werden auch natürlich in den Shownotes diese Punktwolke veröffentlichen. Die kann man sich übrigens auch in der aktuellen Ausgabe der Elektroautomobile anschauen. Da haben wir auch einen Artikel zu dem Thema drin. Da gibt es auch einzelne Punkte, so Ausreißer. Manchmal geht's, ja, keine Ahnung, sind wir bei 80% statt andere sind vielleicht die Haupttrendlinie ist bei 90%. Aber es gibt immer auch so einzelne Punkte, die irgendwo da in den 60ern sogar rumkrebsen. Was sind denn das für Messungen? Sind vor allem teilweise nach sehr, sehr wenigen Kilometern. Ist da irgendwie in der Messung was schiefgelaufen? Habt ihr sowas rausgefiltert? Oder gibt es tatsächlich so einzelne Ausreißer, wo die Batterie einfach massiv schnell altert?
Also wir deuten das, wenn du am Anfang so eine hohe Alterung hast, dann ist es ein Produktionsfehler gewesen und diese Autos werden anstandslos gewandelt. Das kann natürlich immer passieren. So etwas kann auch bei Verbrennungsmotoren passieren und deshalb möchte ich das auch so ehrlich sagen und das nicht beschönigen. Wir haben Ausreißer auch später und das haben auch die Tesla-Daten, die ja sehr frei zur Verfügung stehen, gezeigt, dass es hier extreme Schnelllader natürlich gibt, die aus Regionen kommen, wo wir vielleicht sehr, sehr warme Temperaturen haben. Das sind auch klare Ausreißer, weil die altern einfach schneller. Und da kann man dann auch nichts machen. Das heißt, es gibt Fehler, dann muss gewandelt werden, ganz klar am Anfang. Es gibt Extrembedingungen, heiße, kalte Temperaturen, schnell geladen, dann altert es schneller als gedacht, das Elektroauto. Und das ist dann schon auch für die Leute, verstehe ich, auch ein sehr, sehr ärgerlicher Nachteil.
Gut, aber das sind eher dann Ausnahmefälle. Die Regel ist wahrscheinlich eher, der Akku hält deutlich länger als die Garantie. Ich habe da eine vielleicht ein bisschen provokante Frage, weil ich habe oft das Gefühl, dass die Garantien noch so ein bisschen in den Köpfen verhaftet sind als, das ist das, wie lange die Batterie wirklich sicher hält und danach ist man sozusagen in Gottes Hand. Wäre es für die Hersteller vielleicht schlauer, eine noch längere Garantie zu geben und damit auch ein deutlich höheres Vertrauen einfach zu schaffen? Weil sich ja jetzt auch rausgestellt hat, die Batterien halten eigentlich deutlich länger.
Ja, also ich finde es einen sehr, sehr guten Aspekt, Valentin. Ich sehe das auch bei einigen Herstellern schon, dass sie längere Lebensdauern geben. Mhm. Wir sehen ja auch durch Software-Updates, dass Ladeleistungen erhöht werden. Auch hier bei Tesla, bei VW ist es schon passiert über Updates. Mhm. Das zeigt, wir haben ja mehr Vertrauen in die Technologie und wir lernen einfach auch noch sehr, sehr viel. Das hatte ich ja jetzt mehrfach betont. Den Ansatz fände ich gut, dass man dieses Vertrauen auch dem Kunden zeigt in die Batterie. Mhm.
Noch ein anderer Punkt war vielleicht auch, der vielleicht auch dazu geführt hat, dass man ja nicht so richtig wusste, wie sich jetzt die Alterung verhält. Auch in dieser jetzt schon viel zitierten Punktegrafik, da sieht man ja auch zwei Trendlinien, die ihr da eingezeichnet habt. Einmal das P3-SOH-Modell, also quasi euer Alterungsmodell, so verstehe ich das, von 2023, das deutlich steiler nach unten geht. Und dann gibt's hier die Trendlinie, die aus den Avilo-Messdaten sich ergibt. Das P3-SOH-Modell war deutlich oder ist hier deutlich ja kritischer, was die Alterung angeht. Wie erklärt sich da jetzt der Unterschied im Endeffekt? Oder wie konntet ihr das nachjustieren? Welche Trendlinie würdest du da jetzt auch als die realistischere ausweisen?
Wir haben mit Versicherern daran gearbeitet und haben natürlich ein konservativeres Modell gewählt. Deshalb siehst du es einfach darunter. In Anführungszeichen Wohlfühlmodell, wo wir gesagt haben, lieber Versicherer, das kannst du über alle Elektroautos erstmal drüber packen. Das ist für den riesig viel wert gewesen, weil sie ja überhaupt keine Idee hatten, wie sie diese Autos versichern können. Und der Markt hat das aber gefordert. Was wir jetzt sehen, sind reale Daten auf Basis von 7000 Fahrzeugen plus dann auch noch unserer Flotte. Das ist klar positiver gewesen. Das heißt, hier kann eine Versicherung dann auch nachjustieren, wenn das erforderlich ist oder sie das wollen. Aber wir als P3 stehen da ja auch mit unserem guten Namen, dass wir jetzt nicht irgendwie ein mega progressives Modell wählen, was uns dann beim Kunden auch um die Ohren fliegt. Und so ganz ehrlich kann man das miteinander vergleichen. Mhm. Uns haben die Ergebnisse gefreut, ganz klar. Trotzdem sage ich, unser konservatives Modell ist da auch erstmal richtig gewesen.
Um das mal noch zu verstehen, kleine Zwischenfrage. Was hat eigentlich der Versicherer damit zu tun, wie die Batterie altert? Weil mein Verständnis wäre jetzt, am Anfang muss der Hersteller ja dafür haften. Also das heißt haften, der hat seine Garantiebedingungen. Meistens sind das ja so 8 Jahre, 160.000 Kilometer und mindestens 70% SOH. Das ist ja so die meisten Hersteller anbieten. Und wenn diese Bedingung in diesen 8 Jahren eintritt oder in dieser Laufleistung, muss der Hersteller den Akku tauschen. Wo kommt da die Rolle der Versicherer rein, dass die interessiert, wie die Akkualterung ist?
Ja, das ist dann die sogenannte Nachversicherung, wie du gerade richtig gesagt hast, Markus. Ich sag mal 8 Jahre, aber jetzt geht's ums 9., 10. und folgende Jahr. Da gibt's einige Flotten etc. und selbst private Nutzer, die das mit eingepreist haben wollen. Und dies sind dann Versicherungsangebote, die kann man im Internet dann auch abrufen. Und dafür wurde das genutzt.
Okay, verstehe.
Das heißt, es wäre ja fast zu erwarten, dass solche Versicherungen jetzt nochmal günstiger werden, wenn die Zellen dann doch länger halten und entsprechend seltener Versicherungsfälle eintreten als erwartet.
Ja, wenn auch die Versicherungen Vertrauen in die Modelle haben, die wir gemessen haben, dann ist das richtig, ja.
Ja, wenn wir vielleicht jetzt zum Abschluss langsam kommen. Also es warst ja hier sehr positive Ergebnisse auf das Thema Batteriealterung vorgestellt. Was ist so dein finales Fazit aus eurer Studie? Und wie denkst du, wie geht's weiter? Werdet ihr weitere Analysen noch durchführen? Welche Reaktion erwartest du vielleicht auch aus dem Markt?
Ja, also das finale Fazit war erstmal Erleichterung, weil wir hätten auch veröffentlicht, wenn wir andere Ergebnisse vorgefunden hätten. Da muss man aber ehrlich sein, das hätte viele nicht gefreut. Jetzt hat es die Community extrem gefreut, dass wir das nachweisen konnten, auch mit den Profis von Avilo zusammen. Im nächsten Fall, also was sind so weitere Modelle? Es hat jetzt erstmal gereicht. Also ich glaube, ein Jahr später kommen weitere Elektroautos dazu, haben wir viel höhere Laufleistungen, weil wir haben ja wenig Fahrzeuge über 150.000 oder 200.000 Kilometer. Das ist, glaube ich, nochmal total spannend. Also echte Langläuferautos zu schauen, liegen die auf unseren Kurven, ja oder nein? Haben wir später stärkere Alterungseffekte? Valentin, du hast eben gesagt, SOH von 100-70%. Das war auch immer meine Annahme. Avilo hat auch Fahrzeuge mit 55%, die noch gefahren sind. Das fand ich krass, weil du natürlich auch von der Spannung, vom Innenwiderstand und so weiter keine tollen Werte mehr hast. Aber das sind ja Mutmacher. Also ganz ehrlich, Fazit, top, dass wir das jetzt erstmal so haben. Danke auch für die positive Resonanz. Danke auch, hier sprechen zu dürfen. Wir werden nicht müde, da auch weiter zu testen. Ich sage gerade, kalte, warme Temperaturen, Alterungseffekte, da müssen wir noch mehr machen. Auch mit den Ingenieuren zusammen. Diese Grenzfälle, die ja auch Vertrauen irgendwo dann wieder einbüßen, weil wenn ein Kunde so einen Grenzfall hat, dann wird das natürlich millionenfach geteilt und schon ist da wieder was erschüttert. Da wäre es schön, wenn man das sehr schnell erklären könnte. Und das andere, ja, Test einfach mit sehr, sehr hoher Laufleistung, weil das Thema Elektromobilität wird ja hoffentlich irgendwann komplette Normalität und ist dann auch die Zukunft. Und dann müssen die Batterien erstens noch mal viel besser sein, zweitens sind sie noch mal viel günstiger, so dass Elektromobilität für alle erschwinglich ist. Und wie du sagst, die Lebensdauer muss dann auch eher bei 15 Jahren garantiert werden und nicht bei 8 Jahren.
Ja, ist ein guter Ausblick hier zum Abschluss. Also es bleibt spannend. Klar, man muss noch mehr Forschung betreiben, man muss noch mehr Analysen fahren. Jetzt der erste Blick darauf. In dieser Tiefe sieht zumindest schon mal positiv aus, aber es bleibt sicherlich spannend zu sehen, wie verhalten sich die Elektroautos, wenn sie dann mal 15 oder 20 Jahre alt sind, was wir da noch erwarten dürfen in Zukunft. Dann daher vielen Dank, dass du hier bei uns im Podcast warst, Markus, und wir werden weiter genau beobachten, was ihr so treibt bei P3, sind da weiter gespannt auf eure Ergebnisse und ja, wir hoffen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ebenfalls heute einiges mitnehmen konnten. Vielleicht, wenn die Frage dann mal wieder fällt, ja, wie, was machst du mit der Batterie? Die geht doch so schnell kaputt. Dann hat man jetzt vielleicht ein paar Antworten parat, die man dem entgegnen kann.
Genau. Ja, und wie versprochen, jetzt noch ein kleiner Nachtrag zu unserer letzten Episode, beziehungsweise den beiden letzten Episoden, dem Wahlprogrammüberblick. Und zwar hatten wir über das Dienstwagenprivileg gesprochen, beziehungsweise eben die Pauschalabrechnung für elektrische Dienstwagen vor allem. Und tatsächlich ist es so, dass bis Ende 2023 galt, dass bis zu einem Bruttolistenpreis von 60.000 Euro 0,25% dieses Preises versteuert werden müssen. Seit dem 01.01.2024 wurde diese Grenze hochgesetzt auf 70.000 Euro Bruttolistenpreis. Geplant war, dass dieses Jahr die Grenze auf 95.000 Euro hochgesetzt wird. Das heißt, bis zu einem Bruttolistenpreis von 95.000 Euro diese 0,25% gelten sollten. Das wird nun aber nicht mehr umgesetzt.
Genau, ja, danke Valentin hier für die Korrektur. Den Hinweis haben wir auch von einem Hörer bekommen. Daher wollten wir das hier auch nochmal nachtragen, dass da nicht weitere Verwirrungen zu auftreten. Und ja, jetzt zum Abschluss werfen wir noch einen Blick in die neue Ausgabe der Elektroautomobil. Die ist jetzt schon seit Ende Januar im Handel erhältlich, beziehungsweise unsere Abonnentinnen und Abonnenten haben sie wahrscheinlich auch schon oder hoffentlich schon längst bekommen. Und in der Ausgabe haben wir auch das Thema Batteriealterung behandelt. Also da gehen wir auch auf die Studie ein, die wir heute hier besprochen haben. Wer das vertiefen will, gerne da einen Blick nochmal reinwerfen. Dann haben wir auf dem Cover den MG Cyberstar, also den ja einer der ersten elektrischen Roadster. Und mit dem war ich unterwegs, unter anderem auf einem Drehplatz von einem James-Bond-Film. Und ich bin nach der Fahrt mit dem Auto auch so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass das eigentlich ein ganz cooles Bond-Mobil wäre. Und ja, ich denke, es ist auch an der Zeit so langsam, dass James Bond mal elektrisch fahren könnte. Mhm. Und inwiefern das zutrifft, das könnt ihr in dieser Story erfahren. Ja, dass James Bond da vielleicht auch ein bisschen mit der Zeit gehen sollte. Außerdem haben wir für die neue Ausgabe zwei Allrad-SUVs mit 800-Volt-Technik getestet. Das war einmal der neue Audi SQ6 e-tron auf der neuen PPE-Plattform. Und demgegenüber haben wir dem XPeng G9 AWD Performance gestellt. Also eher, ich sag mal, ein Newcomer auf dem europäischen Markt gegen einen etablierten Autobauer. Und da gab es einige Überraschungen, wie die beiden sich im Test geschlagen haben. Das könnt ihr auch in der neuen Ausgabe nachlesen. Dann haben wir uns mal wieder Ladetarife vorgenommen, und zwar ganz speziell die Ladetarife der größten HPC-Betreiber in Deutschland und Österreich und untersucht, welcher dieser Betreiber das beste Gesamtpaket bieten, also sowohl als aus Ladepreis an den eigenen Ladestationen als auch in puncto Abdeckung. Und ja, ein weiterer Punkt, wo wir gerade ja auch schon beim Thema Laden sind, wir haben uns die Frage gestellt, wann sind wir eigentlich so weit, dass man so schnell wird laden können, wie man ja heute Verbrenner tankt. Und das Überraschende daraus ist vielleicht, dass es gar nicht mehr so weit weg, aber wie so oft, der Teufel liegt so ein bisschen im Detail. So schnell geht es dann also doch nicht, das in die Realität umzusetzen. Aber auch dazu, wie gesagt, in der neuen Ausgabe ein ausführlicher Artikel. Mhm. Und ja, dann haben wir natürlich auch noch unterschiedlichste Elektroautos getestet und gefahren. Darunter unter anderem den Nachfolger vom Renault Twizy, den Mobilize Du, jetzt unter einer neuen Marke im Renault-Konzern. Den Audi A6 e-tron sind wir gefahren. Wir sind auch schon, haben auch schon die neuen Can-Am-Motorräder getestet. Und es gibt natürlich noch viele weitere Fahrzeuge und Berichte in dieser Ausgabe zum Thema Elektromobilität. Also ab sofort im Handel erhältlich, am Kiosk und überall, wo es ja Magazine gibt. Und ansonsten natürlich auch über unseren Abo-Shop bestellbar, den wir wie immer auch wieder verlinken.
Ja, dann danken wir euch wieder fürs Zuhören. Abonniert uns, liked uns, folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.
Bis dann und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.